Sieh dich besser an mit Worksoul und klinisch relevant. Erhalte mit dem Code KR5 5% Rabatt auf Kasachs und andere Kleidung für deinen Praxis- oder Klinikalltag. Weitere Infos findest du unter www.worksoul.de. Herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast, dem Fortbildungspodcast für alle, die in medizinischen Fachberufen arbeiten. Schön, dass du heute zuhörst. In unserem Podcast möchten wir dir medizinisches Fachwissen vermitteln, das du unmittelbar in deinem klinischen Alltag für deine PatientInnen gebrauchen kannst. Zweimal pro Woche, nämlich dienstags und samstags, veröffentlichen wir neue Folgen überall da, wo es Podcasts gibt. Schau dich auch gerne einmal auf unserer Webseite unter klinisch-relevant.de um. Denn hier findest du nicht nur Informationen über uns und unser Projekt, sondern auch viele Audio-, Video- und Live-Fortbildungen, die du buchen kannst. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Und nun wünschen wir dir viel Spaß und viele Erkenntnisse bei unserer heutigen Podcast-Folge.
Heute hörst du einen Paper des Monats Podcast mit Professor Sven Meuth, ärztlicher Direktor der Neurologie in der Uniklinik in Düsseldorf. Sven, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass ich heute wieder mit dir sprechen darf. Unsere HörerInnen, die kennen dich ja schon, deswegen mache ich jetzt gar keine großen Umwege. Wir wollen heute sprechen über ein Paper, das du mitgebracht hast. Hast du Lust, mal kurz was über dieses Paper zu sagen, welchen Hintergrund das hat?
Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Das hat ja das letzte Mal schon Spaß gemacht und insofern habe ich mich auch gefreut, als ich den Kalendereintrag heute gesehen habe. Ich habe heute ein Paper mitgebracht, was ganz wesentlich vom Tobias Ruck, einem meiner Oberärzte hier am Uniklinikum in Düsseldorf, gemacht wurde, weil ich fand, dass dieses Paper mehrere sehr interessante Aspekte beinhaltet. Und der Hauptaspekt ist schon mal, dass es gelungen ist, so die großen Myasthenie-Zentren Deutschlands zusammenzubringen. Das ist ja, wenn man sich überlegt, wie hart um die MS-Leitlinie gestritten wurde und so weiter, mal ein schönes Beispiel, dass es auch kollaborativ in der Neurologie laufen kann. Und das hat eben dann dazu geführt, dass diese 8 großen Myasthenie-Zentren über 800 Patienten zusammengebracht haben, um diese Studie machen zu können. Und wenn man sich das überlegt, dass die Myasthenie ja doch eine relativ seltene Erkrankung ist, ist natürlich eine Zahl von 800 Patienten wirklich auch eine aussagekräftige Kohorte. Was eben Tobias und seiner Arbeitsgruppe gelungen ist, ist zu sagen, wir wollen mal Risikofaktoren für Myasthenie-Patienten definieren und wollen gucken, auf welche Patienten müssen wir eben besonders gut aufpassen, welche können wir etwas lockerer laufen lassen, in zweierlei Hinsicht. Zum einen, wie streng sollte man eigentlich mit der Medikation einsteigen? Ja? Und wie engmaschig muss man Patienten monitorieren? Und letztlich hat er an diesen 815 Myasthenie-Patienten dann klinische Parameter festgelegt, die zum Beispiel ein höheres Risiko bieten, dass der Patient, die Patientin eine Myasthenie-Krise erleiden. Das heißt, gerade die Erkrankungsschwere bei Diagnosestellung ist einer der wichtigsten Faktoren. Dazu kommen Anti-Musk-Antikörper und das Vorhandensein eines Thymoms. Das heißt also, wenn wir jetzt einen neu diagnostizierten Myasthenie-Patienten oder Patientin vor uns haben, sollten wir auf jeden Fall gucken, wie krank im Moment, Thymom ja oder nein, Anti-Musk-Antikörper ja oder nein. Und wenn diese drei Faktoren zusammengreifen, sollte dieser Patient oder diese Patientin von vornherein sehr stark gegen die Myasthenie behandelt werden und sehr engmaschig monitoriert werden. Wie gesagt, hohes Risiko für eine Myasthenie-Krise. Wenn man generell überlegt, wir hatten eher schweren Verlauf, auch wenn es vielleicht noch nicht zur Krise kommt, dann sieht man wieder Erkrankungsschwere im Verlauf, klar, das Alter, vorhandene Komorbiditäten, infektiöse Trigger und eine niedrige Vitalkapazität. Wenn wir diese 4 Faktoren in einem Patienten oder einer Patientin finden, dann müssen wir zumindest sozusagen eine erhöhte Wachsamkeit haben. Wenn die Faktoren eben nicht vorliegen, kann man vielleicht auch, sagen wir mal, mit einer milderen Therapie einsteigen. Das sind vielleicht auch die Patienten, die ein bisschen Cortison und ein bisschen symptomatische Therapie brauchen, bei den anderen dann eben mit der Immunsuppression strenger vorgehen.
Das ist total spannend, was du sagst. Ich finde es lustig, weil ich vor ein paar Tagen noch eine Zuschrift von einer Hörerin bekommen habe, dass sie sich einen Beitrag zu Myasthenia Gravis wünscht. Also das passt jetzt super. Ich mag also einfach die Erkrankung auch total gerne. Also pathophysiologisch natürlich, einfach weil es sehr, sehr spannend ist. Es ist ja auch ein sehr heterogenes klinisches Bild bei den Patienten. Wenn ich jetzt schon mal so ganz weit rein darf in das Thema, hast du eine Erklärung, warum insbesondere so die Musk-Antikörper so einen Risikofaktor darstellen können? Also warum sticht das so raus im Vergleich zu den anderen Antikörpern, die wir zur Verfügung haben? Hast du eine Erklärung oder ist das schwer zu sagen?
Also ich glaube, dass das insgesamt schwer zu sagen ist. Man könnte sich vorstellen, aber das kann ich nicht sagen, ob das wirklich auch wissenschaftlich abgepuffert ist. Wir haben ja mit den anderen bekannten Antikörpern, also alle weiteren außer Acetylcholinrezeptor-Antikörper und Anti-Musk-Antikörper, ich sage jetzt mal Antititin und so, sind ja so kleine Kohorten, dass es schwierig findet, aus denen was abzuleiten. Wenn man aber überlegt, wo das Antigen präsentiert ist, nämlich der Acetylcholinrezeptor an der Oberfläche, dann haben wir wahrscheinlich auch viel an funktionellem Block ohne wirkliche Zerstörung der neuromuskulären Endplatte. Das könnte ich mir vorstellen. Wenn wir jetzt Anti-Musk-Antikörper haben, die ein intrazelluläres Target sozusagen binden, könnte ich mir vorstellen, dass es einen höheren pathophysiologischen Schaden macht als eben ein funktioneller Antikörper gegen Acetylcholinrezeptoren. Das könnte mal eine Hypothese sein. Warum ich aber glaube, dass diese Definition der Risikofaktoren und auch vielleicht dann die Notwendigkeit, wer wann wie gemonitort wird, relevant wird, ist, dass wir ja in den nächsten Monaten und Jahren einige zusätzliche Therapieoptionen bekommen werden. Und die sind aus meiner Sicht ja dann irgendwie, ähnlich wie wir es bei der MS über viele Jahre hatten, auch, sagen wir mal, in eine Art Stufenschema zu bringen. Man kann wahrscheinlich nicht bei jedem Patienten mit einer Komplementinhibition anfangen. A, weil es ein sehr, sehr durchgreifender Effekt ist und weil es auch gewisse Therapiekosten hat. Also wer ist dann der Patient, der nach wie vor mit einer Kombination vielleicht aus einer Spur Cortison plus Azathioprin eigentlich sehr gut läuft? Und wer ist ein Patient, der vielleicht sehr, sehr früh auf eine Komplementinhibition oder in einen der anderen neuen Therapien gesetzt werden muss, wenn die denn zur Verfügung stehen? Und deswegen glaube ich, dass es eine wichtige Vorarbeit ist, bevor dieser ganze Schwung an neuen Therapiealternativen wirklich zugelassen wird.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, war die bestehende Therapie oder überhaupt das Therapieregime jetzt kein Risikofaktor. Also dass man sagen konnte, die Patienten, die unter der und der Medikation standen, haben ein niedriges Risiko, Exazerbation zu erleiden oder eine myasthene Krise zu erleiden, richtig?
Ja, also man muss ja sagen, es ist ja insgesamt eine retrospektive Studie gewesen, einer hohen Patientenfallzahl. Und mein allererster Chef in der Facharztausbildung, es war Herr Professor Teuker in Würzburg, der hat sich ja auch wissenschaftlich extrem viel mit der Myasthenie beschäftigt. Und der hat uns immer eingetrichtert als Assistenten, ein Myasthenie-Patient muss sozusagen so lange und so intensiv behandelt werden, bis der symptomfrei ist. Soll heißen, wenn ein Myasthenie-Patient noch über was klagt, ist er noch nicht ausreichend behandelt. So sind wir mal ins Rennen gegangen. Und ich glaube, was man jetzt aus der Arbeit ableiten kann, ist, wenn ein Patient weiterhin einen relevanten Disease-Score hat, dann muss man, bevor was passiert, sozusagen die Therapie eskalieren und eben nicht warten, bis was passiert. Und ob man jetzt in dem, Patientin A mit Azathioprin gut zurechtkommt und vielleicht in einem anderen Patienten, keine Ahnung, manche nehmen Mycophenolat, Mofetil noch zusätzlich oder vielleicht auch einen B-Zell-depletierenden Antikörper. Also insofern, die Arbeit sagt, die Medikation per se ist nicht das Entscheidende, sondern eine ausreichende Therapie, um eben einen niedrigen Myasthenie-Score zu erreichen. Ja, und das wurde hier auch angeguckt. Es kennen ja wahrscheinlich alle diesen QMG, also diesen quantitativen Myasthenie-Score. Und da hat man, auch wenn das jetzt in der Arbeit nicht explizit gesagt wurde, aber man hat gesehen, wenn so ein QMG von 8 erreicht wird, 6 bis 8, dann hat das einen deutlich schlechteren Outcome. Das heißt also, wir würden hier in unserem Zentrum gucken, dass wir die Patienten so behandeln, dass sie unter einem Score von 6 bleiben. Es ist halt immer schwierig, in so einer retrospektiven Analyse jetzt genau zu sagen, es ist 6 oder es ist 7 oder es ist 8, aber das ist vielleicht mal so eine Größenordnung.
Das heißt, es gibt auch da Überschneidungen mit der MS, dass man sagt, so hard and early möglichst drauf zu hauen auf die Erkrankung, wenn ich das mal so sagen darf, um möglichst ja Exazerbationen, Myasthenie-Krisen zu verhindern.
Was wir ja noch nicht haben und bei der MS auch schon lange gesucht haben, aber vielleicht bei der Myasthenie finden können, ist ein Faktor, ein Biomarker, der uns vielleicht tatsächlich da ein bisschen weiterhilft. Und wir haben hier in Düsseldorf das Glück gehabt, dass über viele Jahrzehnte die Acetylcholinrezeptor-Antikörper über ein radioaktives Verfahren hier im Zentrum bestimmt wurden. Das heißt, wir haben hier eine Biobank von über 6.000 Patienten Seren mit Myasthenie. Ja, das heißt also, wir können jetzt umfangreiche Proteomanalysen machen und können tatsächlich gucken, wie sich Patienten in ihren Signaturen unterscheiden. Und vielleicht kommen wir irgendwann darauf, dass es dann das bestimmte Protein gibt, was man unter einen bestimmten Level drücken muss, beispielsweise, um zu sagen, dieser Patient, diese Patientin hat eine hohe Stabilität. Oder aber wir finden Proteinsignaturen, wo wir sagen können, es gibt eben unterschiedliche Phänotypen, nochmal innerhalb der Gruppe der Acetylcholinrezeptor-Positiven oder innerhalb der Musk-Positiven. Und diese Biobank ist natürlich ein Riesenschatz, an dem wir jetzt arbeiten dürfen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Du hast es gerade schon angesprochen, es zeichnen sich neue Therapieoptionen ab. Hast du Lust, für uns so einen kleinen Ausblick zu geben, was du damit meinst konkret, welche Therapieoptionen es da geben wird?
Ja, ich meine, das Efgartigimod ist sicherlich das Präparat, was ja jetzt schon im Rahmen von einem KUP-Programm zur Verfügung steht und was dann wahrscheinlich ja bald eine Zulassung erfahren wird. Und ich glaube, das wird eine Bereicherung unseres Repertoires sein. Das bindet ja an bestimmte FC-Rezeptoren, also pathophysiologisch ein ganz anderes Wirkprinzip wie jetzt eine generelle Immunsuppression oder eine generelle B-Zell-Depletion. Was im Moment schwer zu sagen ist, ist, wie wird der Zulassungstext sein? Also ich würde mich natürlich freuen, wie wahrscheinlich viele Kolleginnen und Kollegen, wenn das Medikament auch früh im Erkrankungsverlauf eingesetzt werden darf. Aber da muss ich sagen, gab es in den letzten Jahren so viele Überraschungen durch die EMA-Zulassungskriterien, durch Einschätzungen dann anschließend vom GBA, sodass ich glaube, im Moment vermag keiner so richtig zu sagen, ob es eher so eine sequentielle Zulassung wird, dass man mit was anderem begonnen haben muss und das als Add-on nutzen darf, oder ob man sagen kann, es gibt eine breite Zulassung. Wie gesagt, das würde ich hoffen, dass man auch früh im Erkrankungsbeginn damit starten kann. Und dann gibt es natürlich noch weitere Strategien, zum Teil auch aus anderen Erkrankungen entlehnt, dass man vielleicht über eine Depletion von CD20-positiven Zellen auch auf CD19 und damit ein breiteres Spektrum rausblocken kann. Es gibt Strategien, Plasmazellen, die ja die Antikörper final produzieren, zu beeinflussen. Also ich glaube, das, was wir die letzten 10, 15 Jahre in der MS erlebt haben, werden wir in den nächsten 10 bis 15 Jahren bei der Myasthenie erleben. Also wir werden sicher mehrere neue Wirkprinzipien haben und umso mehr wird es relevant sein, eben Patientengruppen definieren zu können. Ja. Das ist ein hohes Ziel, ehrlicherweise, und das ist auch zum Teil schwer erreichbar. Wie gesagt, an der MS hat man das gesehen, da haben sich einige schon die Zähne dran ausgebissen. Man ist ein bisschen vorangekommen, hat ja jetzt vielleicht mit dem NFL auch einen Marker, der irgendwann in den Therapiealgorithmus Einzug findet. Und das müsste man eben jetzt für die Myasthenie auch erreichen. Was immer, wenn ich das nur sagen darf, was immer natürlich eine gute Sache ist, ist, wenn es Neuzulassungen gibt, bedeutet, dass es Wind in diesem Feld gibt. Wenn es so eine Erkrankung ist, kommt nicht so häufig vor, gibt seit Jahrzehnten nichts Neues, ist es natürlich auch für jüngere Kolleginnen und Kollegen schwer, da eine Motivation zu finden. Wenn man jetzt merkt, da kommt so ein bisschen Betrieb in dieses Feld und es gibt dann konkrete Fragen, welche Präparate für welchen Patienten und so weiter, dann kriegt man auch die Leute wieder motiviert, mehr wissenschaftliche Arbeit in diese Richtung zu kanalisieren.
Sven, darf ich dir nochmal eine vielleicht etwas dumme Frage stellen? Aus meiner Perspektive interessiert mich das immer wieder. Es gibt ja eine relativ konstante Gruppe von so 10-15% der Patienten, jetzt auch, glaube ich, in der Studie, wenn ich das richtig gelesen habe, die seronegativ sind, also wo man keine Antikörper findet. Wie erklärst du dir das? Also haben wir da einfach noch keinen Antikörper gefunden? Oder wie würdest du das deuten?
Ja, es ist faktisch keine dumme, sondern eher eine ziemlich schwere Frage und auch eine, deren Lösung ich total gerne wüsste. Also ich kann da jetzt versuchen, ein bisschen zu spekulieren. In der seronegativen Gruppe wird es wahrscheinlich Patienten geben, wo der Antikörper noch nicht gefunden ist. Wir haben natürlich auch begrenzt Material und Daten, um zu sagen, sind denn bei den seronegativen die Komplementfaktoren trotzdem nachzuweisen? Die würde man ja aktivieren über einen Antikörper, dann würde man quasi das Stück zwischen neuromuskuläre Endplatte und dem Komplementsystem nicht kennen, also den Antikörper, den das bindet, aber Nachweis von Komplementaktivierung würde ja trotzdem helfen zu sagen, der Mechanismus scheint ein ähnlicher zu sein. Das könnte schon mal helfen. Und dann muss man sagen, es gibt sehr unterschiedliche Zulassungsstrategien. Ich weiß zum Beispiel, dass jetzt mal Beispiel Präparat A dann in Japan für die Seronegativen mit zugelassen ist, aber in Europa geplant nicht mit zugelassen wird und Amerika entscheidet es vielleicht nochmal anders. Und insofern wird es höchste Zeit, diese Seronegativen besser zu verstehen, weil es wäre ja wirklich sehr schade, wenn die beispielsweise einen ähnlich unterliegenden Pathomechanismus hätten und vielleicht nur einen Tick schlechter ansprechen, aber dann das Präparat nicht kriegen können. Ja. Aber wir haben ja jetzt, das haben viele Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich mitbekommen, mit diesen Omics-Technologien plötzlich eine Möglichkeit, sehr, sehr viel breiter diese pathophysiologischen Signaturen zu untersuchen, als man das früher, wo man ein Molekül mit einem ELISA krampfhaft pipettieren musste. Jetzt kann man natürlich mit massenspektroskopischen Verfahren plötzlich Hunderte und Hunderttausende Proteine in einer Probe analysieren. Und ich glaube, dass wir damit eine Chance haben, dann auch die Seronegativen irgendwann zu knacken.
Sven, vielen, vielen Dank. Das Paper heißt Independent Risk Factors for Myasthenic Crisis and Disease Exacerbation und ist im Journal of Neuroinflammation veröffentlicht worden. Und der Tobias Ruck, das ist ein Oberarzt aus deinem Team, ist federführend gewesen. Du hast es gesagt, es sind 8 große Zentren aus Deutschland mit beteiligt gewesen, um einfach auch diese hohe Patientenzahl zu schaffen. Wir werden das Paper natürlich verlinken für diejenigen, die das gerne sich anschauen möchten. Ich finde es sehr spannend und ja, bedanke mich ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr, sehr gerne. Tschüss, einen schönen Tag.
Ciao, dir auch.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann wie immer gerne der Aufruf, teile doch diesen Podcast mit deinen Kolleginnen und Kollegen, damit auch andere davon profitieren können. Und du darfst uns natürlich auch eine positive Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen. Wenn du mal Lust hast mitzumachen, denn wir verstehen uns ja als eine offene Fortbildungsplattform, dann bist du ganz herzlich eingeladen, dich zu melden unter kontakt@klinisch-relevant.de. Vielleicht gibt es ja ein Thema, das du ganz spannend findest und wo du dich besonders gut auskennst. Und dann würden wir sehr gerne mit dir sprechen. An dieser Stelle der Hinweis noch auf unsere Social-Media-Kanäle und unser Newsletter auf www.klinisch-relevant.de. Und es gibt wieder neue Kurse auf unserer Fortbildungsplattform. Das Ganze ist natürlich nicht nur für Ärzte, sondern auch für Physiotherapeuten, für Pflegende, Ergotherapeuten und für Logopäden konzipiert. Beachte auch, dass du einen 5-Euro-Gutschein bekommst, wenn du dich in unsere E-Mail-Liste für Newsletter einträgst. Dann kannst du mit diesem Gutschein in der Fortbildungsakademie einkaufen, denn da gibt es viele spannende Beiträge. Schau dich doch einfach mal dort um. Also, ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit und freue mich schon, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.